Total Sozial, der Podcast mit Lydia Jäger. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
Meine beiden Studiogäste heute, die haben in ihrer Arbeit Einblick in einen Bereich, in den die meisten von uns nie kommen und wohl auch nicht unbedingt kommen wollen, nämlich ins Gefängnis. In dieser Folge sprechen wir über eine Welt, die viele nur aus Filmen kennen. Wir fragen, wie die Menschen dort wirklich leben, warum es sich lohnt, vielleicht die eigenen Vorurteile zu überdenken und welche Bedeutung Seelsorge haben kann, wenn jemand an einem der schwierigsten Punkte seines Lebens steht. Zu Gast ist heute Frau Dr. Emily Trombig. Sie arbeitet in der Zentralverwaltung des katholischen Männerfürsorgevereins, dem KMFV. Zuvor haben Sie in der Münchner Zentralstelle für Straffälligenhilfe gearbeitet, beziehungsweise diese geleitet und auch selbst im Übergangsmanagement in der JVA gearbeitet. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank, ich freue mich auch sehr, hier heute da zu sein.
Und zum anderen ist noch hier Herr Diakon Oskar Ehehalt. Er ist Leiter der katholischen Gefängnisseelsorge im Erzbistum München und Freising.
Danke, schön da zu sein. Freut mich ebenfalls.
Eine Frage zuerst mal an Sie beide. Sie können sich ja absprechen, wer zuerst antworten möchte. Was hat Sie persönlich denn zu der Arbeit mit Inhaftierten geführt?
Ich bin Soziologin und habe tatsächlich schon im Studium fand es wahnsinnig spannend, eigentlich zu verstehen, zum einen, wie werden Menschen oder warum werden Menschen straffällig? Warum gibt es deviantes Verhalten? Und auch zu schauen, wie reagiert eine Gesellschaft also auf dieses Verhalten? Also zu verstehen, wie funktioniert ein Gefängnis? Und habe dann auch im Rahmen meiner Promotion in dem Bereich empirisch geforscht, also Interviews geführt mit Inhaftierten in Deutschland und Frankreich, um zu verstehen, wie erleben Menschen, auch gerade wenn sie die Sprache des Landes nicht sprechen, wie erleben die tatsächlich Haft? Also welche Probleme haben die? Wie reagiert auch die Institution, das Personal darauf? Und hatte dann eben die Möglichkeit, nach dem Wissenschaftlichen eben auch dieses Wissen in der Praxis anzuwenden, um da einfach konkret Menschen zu unterstützen, auch gerade diesen Weg aus der Haft in die Gesellschaft dann wieder zurück mit ihnen zu gestalten und sie dabei eben zu unterstützen.
Also da war schon früh einfach das Interesse da. Herr Diakon, Sie sind ein bisschen über Umwege dazu gekommen, würde ich mal sagen, oder?
Ja, das mit den Umwegen trifft es vielleicht ganz gut. Die Diakone haben ja alle ein Vorleben, sag ich immer. Das heißt, ich war 25 Jahre im Bereich Management tätig. Und als ich dann Diakon wurde, hatte ich die Gelegenheit, viele, viele Tätigkeitsfelder innerhalb der Kirche kennenzulernen, vom Krankenhaus über die normale Pfarrgemeinde. Und bin dann über den Umweg, nenne ich es mal, der Notfallseelsorge, wo ich auch mit vielen Menschen in prekären und in traumatisierenden Situationen zu tun habe, dann auf die Gefängnisseelsorge gekommen und habe da ja hospitiert und festgestellt, ja, das ist ein Bereich, wo ich überzeugt bin, dass es wichtig und gut ist, dass Kirche dort ist und wo ich gemerkt habe, dass es ein Betätigungsfeld, das mir liegt. Und dann bin ich wirklich sehr motiviert aus dem normalen Gemeindedienst dann auch in dieses Seelsorgsfeld gewechselt.
Es ist ja auch ja am Rande der Gesellschaft immer schwierig, sage ich mal, wo man so im normalen Leben nicht hinkommt. Aber gerade da muss Kirche einfach auch vor Ort sein, ne?
Also wenn wir es mal ganz biblisch als Ausgangspunkt nehmen, dann haben wir das Herrenwort. Ja, ich war im Gefängnis und er hat mich besucht. Also ich glaube, einen deutlicheren Auftrag, uns um diese Menschen zu kümmern, gibt es nicht. Und außerhalb der Gesellschaft, da habe ich immer so ein bisschen ein Fragezeichen. Ja, weil die Gefängnisse sind mitten in unseren Orten. Die meisten Münchner kennen Stadelheim vom Vorbeifahren, aber auch die Gefängnisse in Erding, in Garmisch, in Traunstein, die liegen mitten in den Städten. Wenn man hinsehen möchte, wenn man sich damit beschäftigen möchte, dann kann man die sehen.
Allerdings, also ich war einmal zu einem Interview in einem Gefängnis, also in Stadelheim, und es ist wirklich ein ganz beklemmendes Gefühl gewesen. Hinter jeder Tür wird hinter einem zugesperrt und einfach abgeschieden vom Rest der Gesellschaft. Und vielleicht kann Seelsorge da auch ein bisschen was einfach dran ändern, dass es nicht so aus den Köpfen der Menschen einfach raus ist.
Ich glaube, es ist tatsächlich auch noch mehr. Also ich glaube, dass tatsächlich, wenn wir wollen, dass Gefängnis funktioniert und auch auch die Funktion ermöglicht, dass Menschen an sich arbeiten, dass sie in Zukunft ein straffreies Leben führen können, dann braucht es Menschen aus der Seelsorge, braucht es Menschen aus der Zivilgesellschaft, braucht es Menschen von Trägern wie dem KMFV, die in die JVA gehen, oder es braucht Fachpersonal, die mit den Menschen vor Ort arbeiten, sie dabei begleiten, an sich zu arbeiten. Das heißt, das ist ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor tatsächlich auch für das Gefängnis. Und deswegen ist das ein, ja, übernehmen wir da, glaube ich, eine ganz wichtige zentrale Aufgabe auch für die Gesellschaft.
Wenn ich das vielleicht noch ergänzen darf, die neben dieser direkten Arbeit mit den Gefangenen, mit den Bediensteten aber auch in der JVA, aber auch dann als Bindeglied zu der Welt draußen fungieren und so ein Stück weit auch Lobbyarbeit machen und immer wieder erzählen, was in Haft passiert, wie es im Gefängnis ist. Weil das, was Sie in der Anmoderation gesagt haben, vom Kennen und Nichtkennen, diese Bilder, die wir in den Fernsehen, Filmen, Tatort und Co. sehen, haben ja mit der Realität nichts zu tun. Absolut. Das sieht da alles immer so putzig und niedlich aus, aber Haft ist alles andere als niedlich. Haft ist schlimm.
Da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen, weil Sie uns da einfach einen wirklich fundierten Einblick geben können. Wir sind jetzt gerade auch schon mitten ins Thema gekommen, wozu dient eigentlich ein Gefängnis und wie sinnvoll ist es eigentlich? Also es geht ja nicht nur darum, Straftäter wegzusperren, damit sie quasi keinen Schaden mehr anrichten können. Das Gefängnis hat ja auch andere Aufgaben. Was sollte denn ein Gefängnis leisten? Stichwort Resozialisierung. Schutz der Gesellschaft, Strafe, Abschreckung.
Ich glaube, damit Gefängnis eben gut funktioniert in unserer Gesellschaft, und ich glaube, das ist, aus meiner Sicht gibt es für schwere Straftaten auch keine andere, humanere Strafe als diese, weil sie eben für jeden Menschen, der inhaftiert wird, immer die Hoffnung besteht, man wird entlassen. Also wenn man an sich arbeitet, wenn man therapiert wird, gibt es immer die Möglichkeit, diese Perspektive wieder entlassen zu werden. Und damit dies funktioniert, ist es wahnsinnig wichtig, diesen Menschen Ansprechpartner zur Verfügung zu stellen, Therapieangebote zu machen. Ganz viele Menschen, ich war eben lange in der JVA München in der Untersuchungshaft, ganz viele Menschen kommen in Haft und haben eine Suchterkrankung, haben psychische Erkrankungen. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass es Menschen vor Ort gibt, Fachpersonal auch vor Ort gibt, also zum Beispiel eine Suchtberatung, die Menschen dabei unterstützt, an der Sucht, an dieser Thematik zu arbeiten. Weil wenn die Menschen keine Möglichkeit haben, daran zu arbeiten, sich da neue Instrumente, neue Perspektiven zu entwickeln, dann werden sie mit den gleichen Problemen und noch zusätzlichen, die durch die Haft entstanden sind, entlassen. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Menschen wieder rückfällig werden, einfach sehr, sehr groß. Das heißt, es ist wichtig, dass wir auch als Gesellschaft da einfach auch Mittel in die Hand nehmen. Und es ist tatsächlich, wir haben aktuell das Problem, wir haben grundsätzlich das Angebot der Suchtberatung in allen JVAen. Die ist aber mittlerweile so schlecht finanziert, dass immer mehr Träger aussteigen müssen, weil sie dieses Angebot sich nicht mehr leisten können. Das heißt, da die Menschen dabei zu begleiten, ist wahnsinnig wichtig. Und auch immer, denke ich, im Blick zu haben, dass eine Freiheit oder eine Gefängnisstrafe Freiheitsentzug ist, aber immer bei den Menschen auch mit wahnsinnig vielen Verlusten verbunden ist. Das heißt, die meisten Menschen oder eigentlich alle Menschen, die inhaftiert werden, verlieren ihre Arbeit, verlieren ihre Wohnung. Ganz viele soziale Beziehungen, auch familiäre Beziehungen brechen ab. Das heißt, das muss einem auch als Gesellschaft bewusst sein, dass diese Strafe oder diese Inhaftierung auch mit einer extremen Verschlechterung der individuellen Situation verbunden ist. Das heißt, es ist wichtig, zum einen sorgsam diese Strafe auszuwählen. Also wir wissen, dass zum Beispiel in einer Inhaftierung von 6 Monaten oder auch in diesen kurzen auch Ersatzfreiheitsstrafen, da kann kein Mensch an sich arbeiten. Das heißt, bei so Kurzstrafen macht es eigentlich keinen Sinn, Menschen zu inhaftieren, weil man gar nicht ihnen dieses Angebot machen kann, in der Zeit mit ihnen an sich zu arbeiten. Und zum anderen ist es eben auch wichtig, wenn man sich entscheidet, eine Gefängnis- oder eine Freiheitsstrafe auszusprechen, dass man dann den Menschen eben ja Fachpersonal, das können auch Ehrenamtliche sein zusätzlich, und eben auch die Seelsorge an die Hand gibt, um an den Themen zu arbeiten.
Und da vielleicht von meiner Seite noch ergänzt, es sind ja nicht nur die Gefangenen, sondern wo es wirklich deutlich, deutlich mehr Therapieangebote und Unterstützung, Sozialpädagogen und Ähnliches bräuchte, auch mehr Seelsorgende gegebenenfalls. Man darf ja auch Angehörige, Kollegen in den Betrieben nie aus dem Blick verlieren. Das ist ja nicht nur der Gefangene, der darunter leidet, dass er jetzt inhaftiert wurde, gegebenenfalls auch plötzlich inhaftiert wurde. Das sind ja ganze Beziehungen, die in die Brüche gehen. Wohnungsnöte, die entstehen, die hinterher nie mehr zu kitten sind nach so einer kurzen oder auch längeren Inhaftierung. Und da braucht es deutlich mehr Personal. Aber das ist natürlich ein Thema, was in keinem Wahlkampf irgendwie sexy ist, zu sagen, wir brauchen das vierfache Budget an Therapieplätzen in den Haftanstalten.
Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass für den Großteil der Gesellschaft es einfach wirklich dieses Denken vorherrscht, es sind Straftäter, ja, die sind ja selber schuld an ihrem Schicksal, die werden weggesperrt und wieso sollten wir jetzt Geld dafür ausgeben, so salopp gesagt.
Aber das ist genau der Punkt. Das heißt, da Geld zu investieren, bedeutet, der erste Schritt oder der erste Gedanke ist im Interesse der Gesellschaft, weil jeder Straffällige, jeder inhaftierte Mensch, der entlassen wird und wieder eine Wohnung findet, der wieder eine Arbeit findet, der es schafft, während der Haft seine Kinder zu sehen, das heißt, da stabile soziale Beziehungen aufrechtzuerhalten, ist jemand, dessen Wahrscheinlichkeit, dass er rückfällig wird, sehr viel geringer ist. Das heißt, wir haben als Gesellschaft einen absoluten Nutzen, diese Menschen da zu investieren, weil wir wissen, wenn wir da nicht investieren, dann ist die Rückfallwahrscheinlichkeit sehr, sehr viel größer. Das heißt, ist es vor allem eigentlich für das Gemeinwohl, für uns als Gesellschaft, um sicherzustellen, dass Menschen nicht rückfällig werden.
Ja, also ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich glaube, wir als Gesellschaft müssen dringend lernen, proaktiv in Menschen zu investieren. Sei es in mehr Sozialarbeiter und Lehrer und Kinderbetreuende in der Jugend, als hinterher dann zu kitten und diese Menschen in der Justizvollzugsanstalt zu haben und dann daran zu arbeiten. Wenn ich teilweise in den Seelsorgegesprächen Lebensgeschichten von Menschen höre, dann gehe ich immer ganz demütig und ganz klein nach Hause und bin mir sicher, wenn ich solche Erlebnisse, solche traumatisierenden Erlebnisse in kleinster Kindheit, in Jugend und Ähnlichem gehabt hätte, dann wäre ich wahrscheinlich dort genauso plötzlich in Haft. Da muss unsere Gesellschaft, glaube ich, dringend umdenken und proaktiv werden und nicht hinterher immer dann in der Haftanstalt zu sagen, naja, die sind da ja selber schuld. Schuld ist da ein ganz, ganz, ganz großes Thema. Wann bin ich denn schuld?
Ja. Also ich höre das immer wieder bei den ganzen Totalsozialfolgen, dass oft am falschen Ende einfach gespart wird, weil on the long run wird sich später dann einfach rächen und dann kommen halt später höhere Kosten eigentlich auf die ganze Gesellschaft, auf den Staat zu, wenn man nicht gleich von vornherein grundsätzlich Probleme anpackt. Ne? Wenn man jetzt, also Sie haben schon gesagt, man hat oft eine sehr falsche Vorstellung vom Leben im Gefängnis. Erzählen Sie uns doch mal ein bisschen aus so einem Alltag von einem Inhaftierten. Wie muss man sich denn das Leben im Gefängnis vorstellen?
Also einen Punkt haben Sie vorhin im Gespräch ja schon erwähnt. Wenn alle 10, alle 5 Meter eine schwere Stahltür hinter einem zufällt, dann macht das was mit einem. Wenn man nicht mehr selbstbestimmt ist in seinem Leben, ich kann also keine 10 Meter gehen, ohne dass mir jemand die Tür auf- und zusperrt. Ich kann nicht selber entscheiden, wann wechsle ich mein Bettzeug, wann gehe ich duschen. Ich kann nicht selbst entscheiden, wann sehe ich meine Kinder, wie oft habe ich Kontakt zu meinen Angehörigen. Also wenn diese komplette Selbstbestimmtheit plötzlich nicht mehr da ist und ich dann noch in einem kleinen Haftraum, wir haben in Bayern auch noch Gefängnisse mit Hafträumen, wo 6 Menschen in einem kleinen Raum sind, wenn ich dann in so einem Haftraum und gegebenenfalls bei Personalmangel mit langen Einschlusszeiten bis hin zu 23 Stunden dort bin, dann möchte ich den Menschen aus der Zivilgesellschaft sehen, mit dem das nichts macht.
Mhm. Welche häufigen Probleme begegnen Ihnen denn? Ich bleibe jetzt nochmal bei Ihnen als Seelsorger. Begegnen Ihnen so im Umgang mit den Inhaftierten? Also Drogenprobleme, psychische Probleme, was kommt sehr häufig vor?
Ja, die Drogenproblematik ist in allen Haftanstalten ist ein großes Problem, aber womit Gefangene auch stark immer zu kämpfen haben, ist der mangelnde Kontakt zu Angehörigen, das Nichtwissen, wie es den Kindern geht, zu wissen, ich kann eine gewisse Phase der Entwicklung meiner Kinder jetzt nicht mitbegleiten. Die Kinder wachsen auf und haben den Vater, haben die Mutter jetzt über Monate, über Jahre nicht im direkten Kontakt, dürfen sie vielleicht nicht einmal in den Besuchszeiten in den Arm nehmen, weil bestimmte Sicherheitsaspekte da gegebenenfalls im Raume stehen könnten. Es sind die Sorgen natürlich, was passiert nach der Haft? Wie baue ich mir einen anderen Freundeskreis, einen neuen Freundeskreis auf? Was ist mit meiner Wohnung, die plötzlich verloren gegangen ist, wo ich nicht weiß, was ist mit meinen Möbeln passiert? Und es ist natürlich auch immer auch die Sorge, finde ich jemals wieder einen Beruf als Sträfling, wo man in der Gesellschaft so bezeichnet wird, als Knacki und was da sonst noch als Worte in der Gesellschaft draußen für diese Menschen gefunden wird. Das sind die Sorgen, die fast jeden Gefangenen umtreiben.
Von der Alltagsstruktur her, wie läuft da so der Tag ab?
Naja, es ist immer auch ein bisschen davon abhängig, in welcher Haftanstalt ich bin und wie zum Beispiel auch Beschäftigungsmöglichkeiten, wie Ausbildungsmöglichkeiten, wie Freizeitmöglichkeiten da sind. Also da ist gerade in den kleineren Haftanstalten, und von denen haben wir auch sehr viele, von Bad Reichenhall über Garmisch bis Erding, Wenn es da wenig bis gar keine Freizeit- und Sport- und Arbeitsmöglichkeiten gibt, dann gibt es zwar morgens das Wecken, die sogenannte Lebenkontrolle, und dann gibt es das Essen fasten fürs Frühstück, oft dann auch kurz danach um 11 schon wieder fürs Mittagessen und Abendessen. Und dann ist viel, viel Leerlauf auch drin, wo ich gegebenenfalls auf meinem Haftraum bin, wenn ich das Geld dafür habe, mit Rauchen, mit gegebenenfalls Fernsehen, auch wenn ich mir das leisten kann, auch das muss ich privat bezahlen. Oder gegebenenfalls dann mit Kartenspielen auf dem Viererhaftraum oder so den Tag irgendwie totschlage, sage ich manchmal, weil einfach sonst nichts zu tun ist. Ja.
Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt, dieses Thema Geld. Also tatsächlich ist in der JVA alles Mangelware oder alles auch nicht frei zugänglich. Die Inhaftierten können einkaufen, aber die Preise, die die zum Beispiel jetzt für Tabak oder für Kaffee oder einfach für alle Lebensmittel, alle Produkte zahlen müssen, sind sehr, sehr viel höher als die, die wir draußen im Supermarkt zahlen. Das heißt, man muss Geld haben, um dort zum Beispiel rauchen zu können. Und man muss, das ist sehr teuer. Und dadurch ist alles Mangelware und auch, also jede Information, jeder Dienst kann anderweitig verwendet werden oder wird anderweitig verwendet. Das heißt, daraus entsteht auch eine ganz große, so eine Misstrauenssituation. Das heißt, untereinander über das eigene Leben zu erzählen, bedeutet auch immer, dass man befürchten muss, dass man Informationen weitergegeben hat, die vielleicht an anderer Stelle von der Person verwendet werden, um Vorteile zu bekommen.
Können Sie da ein Beispiel nennen? Also wenn man jetzt zum Beispiel, denke ich mir jetzt so, jemanden von seinen psychischen Problemen vielleicht erzählt, hat man dann Angst, dass er das irgendwann dann ausnutzen könnte? Oder wie ist das gemeint?
Das kann sein, dass man dadurch in der JVA, je nachdem, wie stabil auch die Verhältnisse sind, deswegen ist es auch immer wichtig, da zu unterscheiden. Also es sind große Unterschiede zwischen einer Untersuchungshaftanstalt wie der JVA München, wo einfach das Turnover, die Geschwindigkeit, in der Menschen reinkommen, auch wieder entlassen werden oder weiterverlegt werden, sehr viel größer ist, als jetzt zum Beispiel in der JVA Straubing, wo die Menschen ja Jahre, Jahrzehnte dort inhaftiert sind, also wo auch nochmal gewisse parallele Gesellschaftsstrukturen, also so eine Subkultur auch nochmal stärker entstehen kann. Das ist jetzt in der JVA wie München nicht so gegeben. Aber trotzdem können auch gerade in der JVA München, während der Untersuchungshaft, kann der Gefangene nie wissen, ob der, wenn der jetzt jemanden im Haftraum erzählt, wie das Ganze eigentlich passiert ist oder welche Probleme er hat, ob das nicht in irgendeiner Form dann auch vor Gericht zum Beispiel verwendet werden kann. Es gibt gewisse Straftaten, inhaftierte Menschen, straffällig gewordene Menschen haben auch ein ganz hohes auch Ehrgefühl. Das heißt, jeder versucht sich auch in den Gesprächen uns gegenüber auch zu rechtfertigen und sagen, ja, ich habe ja nur geklaut oder ich würde niemals einer Frau wie Ihnen wehtun. Das heißt, es gibt den Wunsch, sich auch abzugrenzen. Das heißt, Menschen, die zum Beispiel, also ganz unten in der Gesellschaft und der Hierarchie der Inhaftierten stehen Menschen, die Sexualstraftaten begangen haben. Ganz unten die Kinder missbraucht haben. Dann kommen die Frauen missbraucht haben. Das heißt, da auch Informationen weiterzugeben oder sowas kann bedeuten, dass man auch innerhalb des Gefängnisses stark stigmatisiert wird. Und wie gesagt, man muss sich alles erkaufen. Alles hat einen Preis. Das heißt, wenn man nach außen telefonieren will oder wenn man auch, ja, tatsächlich ganz viele Menschen fangen auch an zu rauchen in Haft, um einfach diesen Druck auszuhalten. Das ist so die Droge, die legale Droge, die dort eine ganz große Rolle spielt, die aber wahnsinnig teuer ist.
Kurze Zwischenfrage, wo gibt es das dann zu kaufen? Also ist es unter den Gefangenen oder stellt das Gefängnis da Kaufmöglichkeiten? Also kann man sich...
Tabak?
Ja.
Genau, da gibt es ein... Also, als ich angefangen habe in der JVA, war das noch total nett. Da gab es tatsächlich im Keller einen Supermarkt. Da konnten die Gefangenen einmal in der Woche dort einkaufen gehen, hatten so kleine Einkaufswagen und haben wie in so einem Supermarkt gekauft. Mittlerweile wurde das umgestellt, weil es für den Dienstleister sehr kompliziert ist, das vorzuhalten. Ich fand das wahnsinnig wichtig. Vorhin hatten wir das Thema Selbstbestimmung. Das hat den Menschen 10 Minuten das Gefühl gegeben, sie leben ein bisschen normal, weil sie das Gefühl hatten, sie sind in einem Supermarkt und konnten sich die Banane anschauen, wie sie ausschaut. Jetzt ist es mittlerweile ein Listeneinkauf. Das heißt, die kriegen Listen, kreuzen an, was sie kaufen wollen. Das wird dann weitergegeben und dann kriegen die einmal in der Woche, alle 2 Wochen, kriegen die Produkte, die sie bestellt haben.
Und woher kommt das Geld? Von Angehörigen, von außen oder?
Genau, also während der Untersuchungshaft muss das entweder von Angehörigen zur Verfügung gestellt werden. Menschen, die in Deutschland sozialleistungsberechtigt sind, die können einen Antrag stellen auf Sozialhilfe. Das heißt, da wird mit dem Sozialdienst beim zuständigen Sozialbürgerhaus einen Antrag gestellt. Aber wir haben zum Beispiel in der JVA München das Problem, dass dort ganz viele Menschen auch inhaftiert werden, die aus EU-Ländern kommen, die in Deutschland keinen Leistungsbezug haben. Das heißt, diese Menschen haben nichts. Das heißt, die müssen auch, um dann ihren Tabak zu bekommen, müssen. Bei vielen Menschen entsteht ein Schuldenberg schon in Haft. Also wir erleben das immer, die wir dann auch draußen weiter begleiten und sagen, wo ist denn das ganze Geld hin? So, naja, ich musste diese Schulden, die in Haft entstanden sind, erstmal bezahlen. Weil ohne Tabak hätte ich den Druck oder den Stress, diese Unsicherheit in Haft gar nicht ausgestanden. Und daraus entsteht eine große Anspannung und auch ein großes Misstrauensverhältnis. Und deswegen ist es, glaube ich, auch wahnsinnig wichtig, dass es Fachpersonal gibt. Seelsorge, aber auch, glaube ich, wir als externer Fachdienst spielen da eine große Rolle. Wir unterliegen auch einer besonderen Schweigepflicht. Das heißt, die Menschen wissen auch, dass wenn sie zu uns in unsere, wir führen auch bewusst unsere Gespräche in unseren Büros, wissen, dass das auch ein sicherer, ein abgeschlossener Raum ist, wo sie auch sich als Person mit ihren Ängsten auch nochmal anders offenbaren können, weil sie wissen, das ist ein, ja, es ist ein geschützter Raum und wir missbrauchen dieses Wissen nicht, um eigene Vorteile zu erwirken.
Also es wird durchaus dankend angenommen, Ihr Angebot, auch die Seelsorge.
Ja, also wir könnten bestimmt die doppelte Anzahl von Seelsorgenden in allen Haftanstalten beschäftigen, die Gesprächsmöglichkeiten in größeren Haftanstalten, gegebenenfalls auch Gruppenangebote, die wir machen, vom Gesprächskreis, vom Bibelkreis über Chor oder ähnliche Angebote. Also all diese Möglichkeiten in einem geschützten Umfeld einfach auch mal da sein zu können und zu wissen, wir schreiben keinen Bericht an die Anstaltsleitung, wir machen keine Notizen, sondern unterliegen 100% der Schweigepflicht und alles bleibt bei uns. Da einfach auch mal weich sein zu dürfen, betrifft Männer und Frauen, einfach auch mal weinen zu dürfen, einfach auch mal Geschichten aus dem Leben erzählen zu dürfen und zu wissen, es bleibt dort. Ja, es wird sehr, sehr, sehr gut angenommen und wir könnten noch viel, viel, viel mehr tun da drin. Ja.
Haben Sie den Eindruck, die Gefängnisseelsorge ist für viele so ein rettender Anker?
Rettender Anker ist ein schönes Bild. Also zumindest ist es der Dienst in Haft, der eben zwar Teil des Systems ist, weil wir in die JVA kommen, weil wir in den meisten JVAs auch uns bewegen können, weil wir dort Räumlichkeiten haben. Aber dennoch sind wir eben nicht, auch wieder nicht Teil des Systems, weil wir eben, wie gesagt, nicht berichten an die Anstaltsleitung, weil wir nicht Teil des Vollzugsdienstes sind, sondern wirklich dort autonom agieren. Die katholischen Seelsorgenden des Erzbistums sind auch weiterhin beim Erzbistum beschäftigt und eben nicht Teil der JVA. Und das gibt uns natürlich eine gewisse Freiheit und Autonomie. Und auf der anderen Seite eben kennen wir Haft, wir kennen den Vollzugsdienst, wir haben zu anderen Sozialfachdiensten Kontakte und sind dort vernetzt. Aber alles, was eben im Seelsorgsgespräch gesprochen wird, bleibt dort. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt.
Wie oft sind Sie da und wie sieht es dann ganz konkret aus? Wird dann ein Termin gemacht? Gehen Sie in ein extra Zimmer? Wie sieht das Zimmer aus? Sitzen Sie am Tisch? Sitzen Sie gemütlich auf dem Sofa? Versucht man dann eine positive Atmosphäre zu schaffen oder ist es trotzdem nur der kahle Raum? Wie muss man sich das vorstellen?
Also ich nehme vielleicht zwei extreme Beispiele, weil die einfach unterschiedlich sind. Wenn ich nach Stadelheim schaue, wir haben in Stadelheim 3 Stellen von Seiten der katholischen Seelsorge und es gibt dort auch 2 Kolleginnen und Kollegen von der evangelischen Seelsorge. Das heißt, diese 5 Seelsorgenden kümmern sich um die Inhaftierten dort und die Inhaftierten schreiben in der Regel einen sogenannten Antrag. Das ist ein Zettel, wo sie eben kurz darauf vermerken, dass sie einen Seelsorger sehen wollen. Der landet bei uns in den Postfächern, also relativ schnell, innerhalb von Stunden. Und dann kümmern wir uns um diesen Gefangenen. Es gibt Absprachen, wer sich um welche Häuser kümmert in Stadelheim. In der Regel holen wir den Gefangenen an seinem Arbeitsplatz oder auf dem Haftraum ab, bringen ihn eben in das für ihn gerade so hinterfragte Büro. Also das ist ein Gesprächsraum mit dem Schreibtisch, mit dem Computer, wo man einen Tisch hat und dort sich gegenüber sitzt und dann eben über diese Dinge spricht bei geschlossener Tür. Und dann nach dem Gespräch der Gefangene in Stadelheim manchmal noch einfach auch die Gelegenheit hat, in der Kirche, die wir in Stadelheim haben, die mitten in der Haftanstalt ist, dort vielleicht noch in Stille auch ein Gebet zu sprechen, eine Kerze anzuzünden, um dann irgendwann wieder vom Seelsorger dann auch auf den Haftraum oder zurück zur Arbeit gebracht zu werden. In anderen Haftanstalten, die kleiner sind, Erding oder Bad Reichenhall, gibt es festgelegte Tage, wo die Seelsorgenden da sind. Und wo die Gefangenen wissen, Dienstagnachmittag ist der Seelsorger da und dort werden dann die Gespräche so hintereinander geführt. Genau. Und hinzu kommen noch die Gottesdienstangebote an den Sonntagen und anderen Feiertagen, die wir im Angebot haben.
Ja. Jetzt haben wir ja schon auch gesagt, das Ziel ist ja, dass die Menschen auch wieder in die Gesellschaft zurückfinden, zurückgeführt werden mit Hilfe. Stichwort Übergangsmanagement und die Zeit nach der Haftentlassung. was passiert zum Beispiel in den letzten Wochen vor der Entlassung? Wie werden die Menschen auf die Freiheit dann, auf das Draußen wieder vorbereitet?
Also dieser Zeitraum sind tatsächlich mindestens 6 Monate. Also wenn Sie ein paar Wochen vor der Entlassung sich bei uns melden, dann ist es schon sehr eng. Genau, also wir versuchen das genauso niedrigschwellig, die Zugänge zu gestalten wie die Seelsorge. Es gibt überall Plakate. Jede Person, die inhaftiert wird, hat ein Gespräch mit einem Psychologen oder mit dem Sozialdienst, um auch schon mal ein bisschen so die Probleme abzuklappern. Das heißt, auch da, wenn dann schon klar ist, jemand war schon vor der Haft wohnungslos, wird der Gefangene auch schon ans Übergangsmanagement verwiesen. Und dann versuchen wir haben auch eine gewisse Clearing-Funktion. Das heißt, wir versuchen mit dem Menschen gemeinsam zu schauen, welche Themen werden auf ihn zukommen, wenn er entlassen wird. Mhm. Bei ganz vielen, vorhin habe ich ja auch schon erwähnt, dass die Menschen grundsätzlich immer ihre Arbeit verlieren. Ganz viele Menschen verlieren auch ihre Wohnung. Das heißt, es geht um das Thema Existenzsicherung. Von was konkret wird die Person leben, wenn sie entlassen wird? Wo wird sie wohnen können? Wir haben auch die Herausforderung, dass Menschen, wenn sie in Haft sind, sind sie nicht krankenversichert. Die kriegen die freie Heilfürsorge. Das heißt, alle medizinischen Kosten werden vom Justizministerium übernommen. In der Zeit ruht die Krankenversicherung. Das ist aber eine sehr große Herausforderung für einen Menschen, der zum Beispiel chronisch krank ist oder der substituiert wird. Das heißt, der ist bis zum Tag der Entlassung ist er über die JVA versorgt und dann wird er entlassen und dann hat er erstmal nichts. Das heißt, wir versuchen da möglichst früh in Kooperation mit Kolleginnen und Kollegen in den Einrichtungen, auch zum Beispiel der Wohnungslosenhilfe, Vorstellungsgespräche zu organisieren, dass die Menschen sich vorstellen können, dass wir da ihnen eine Perspektive schaffen können. Wir stellen mit ihnen Anträge auf Sozialwohnungen oder wir arbeiten da. Und das ist eben ganz wichtig, eben, dass wir auch als externe Träger in die JVA kommen, weil wir einfach über eine große Vernetzung außerhalb der JVA verfügen und da auch eine wichtige Lobbyfunktion haben, also auch zum Beispiel dem Jobcenter gegenüber, da Kooperationen zu entwickeln, dass zum Beispiel diese Menschen, wenn sie entlassen werden, und erstmal nicht krankenversichert sind und auch noch keinen Anspruch haben auf Bürgergeld oder auf Leistung vom Jobcenter, dass wir da trotzdem Modelle finden, dass wir da diese Übergänge, dass wir die gut gestalten können. Weil so eine Entlassung, die ist erstmal mit Freiheit verbunden, aber bei den meisten Menschen ist es meistens mit einem großen Loch verbunden.
Es sind dann wieder ganz neue Probleme, vor denen man auf einmal steht. Der KMFV hilft da mit ganz konkreten Angeboten. Was bräuchten Ex-Inhaftierte denn aus Ihrer Sicht am dringendsten, um nicht wieder so in alte Muster zu rutschen?
Es ist tatsächlich, sind es ganz konkrete Sachen. Also das ist tatsächlich, einen sicheren Wohnplatz zu bekommen, eine Arbeit zu finden oder dass die Existenz gesichert wird, die medizinische Versorgung, weil auch wenn die Menschen es schaffen, in Haft an sich zu arbeiten, mit der Seelsorge, mit Therapie, mit Gesprächen, wenn die Person dann wieder in eine Notunterkunft entlassen wird und erstmal keine Leistungen bezieht, ist es wahnsinnig schwierig, dann nicht wieder in alte Verhaltensmuster oder auch alte, vorhin hatten wir das Thema neue Freunde, sich dann auch wieder Unterstützung zu holen bei den Peers, die man vorher schon kannte, die aber eben aus dem Bereich, die gleiche Suchtproblematik haben. Die Menschen brauchen eben nach der Haft Wohnung, Existenzsicherung, Krankenversicherung, auch Arbeitgeber, die über dieses Loch im Lebenslauf auch hinwegsehen können und tatsächlich auch demjenigen eine zweite oder dritte oder vierte Chance auch einräumen. Das ist wichtig.
Also Chancen geben, ist es dann auch wirklich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, dass es klappt, dass diese Menschen dann wieder Halt im Leben finden, Halt in der Gesellschaft finden.
Und sie müssen natürlich auf diese Gesellschaft auch wirklich im Doing vorbereitet werden. Also es hilft ja nichts, wenn ich alle Anträge stelle, der Gefangene aber in seiner Inhaftierungszeit in diesen 6 Monaten am Schluss auch nie draußen war, also auch nie dieses Freiheitserlebnis und erleben durfte, nie auch tatsächlich erste Schritte gehen durfte. Also deswegen sind Ausführungen und Ausgänge wirklich ganz existenziell. Und ich kenne Fälle, wo mir der Gefangene sagt, ich werde morgen entlassen, war nie draußen, ich konnte mich nicht bei einer Wohnung vorstellen, ich konnte mich nicht bei einem Arbeitgeber vorstellen. Dass das am Ende schief geht, das müsste eigentlich jeder nachvollziehen können.
Also da gibt es auch sehr viel Verbesserungspotenzial. Wie würden Sie das beschreiben? Sie haben es vorhin angesprochen, bei manchen Lebensläufen denken Sie sich manchmal, also da hätte jeder von uns, wäre dann vielleicht auch auf die schiefe Bahn gekommen oder hätte den Halt im Leben verloren. Können Sie wirklich mal so ein Beispiel erzählen, um vielleicht auch jetzt den Hörerinnen, den Hörern so ein bisschen ja, nicht die Augen zu öffnen, aber so ein kleines Umdenken vielleicht stattfinden zu lassen, dass man nicht immer nur das Bild vom bösen Straftäter hat, sondern dass hinter jedem auch eine Geschichte steht. Es gibt Gründe für die Menschen, dass sie straffällig wurden.
Also grundsätzlich möchte ich nicht die Straftat an sich irgendwie relativieren, dass wir da auch klar beieinander sind. Deswegen eine Straftat, die begangen wird, die wird juristisch aufgearbeitet und die wird dann hoffentlich vom Gefangenen auch in der Haft angeschaut und draufgeschaut und führt hoffentlich zu Erkenntnisprozessen. Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn ich als kleines Kind in einem Elternhaus aufwachse, wo keinerlei Liebe da ist, wo vielleicht gar nicht mal die Eltern kontinuierlich da sind, wo die Mutter regelmäßig auch neue Partner hat, wo der Vater vielleicht regelmäßig keine Partnerin hat oder andere Partner hat. Wenn ich erlebe, wie zu Hause schon Gewalt herrscht, wie Gewalt ein Mittel zur Konfliktbewältigung ist und wenn ich das Gleiche dann später in der Grundschule, im Kindergarten, in der weiterführenden Schule auch erlebe, dann sind es Verhaltensweisen, die sich natürlich verfestigen, die natürlich dann für ein noch nicht gereiftes Kind und den Jugendlichen dann irgendwo als vermeintlich normal werden. Und wenn ich da niemanden habe, keinen Sozialarbeiter, keinen Lehrer, der sich toll engagiert, keinen Seelsorger, auch in der Pfarrei vor Ort, ja, auch die dürfen wir in ihrer Verantwortung, glaube ich, nicht vergessen. Wenn ich dort niemanden habe, dann wachse ich in eine Struktur hinein, wo vermeintlich normale Dinge für andere in der Gesellschaft, die den Luxus haben, behütet und geliebt aufzuwachsen, eben nicht normal sind. Und dann ergeben sich Straftaten, wenn im Freundeskreis Dinge gemacht werden, die eben gegebenenfalls normal sind, wenn Drogen plötzlich normal sind, wenn Alkohol das Mittel der Wahl schlechthin ist und solche Dinge. Ja.
Haben Sie den Eindruck, dass Sie die Leute erreichen? Findet ein Umdenken statt? Also wie ist die Erfolgsquote in Anführungszeichen bei Ihnen?
In Haft, die Gefangenen, denen wir begegnen, sind ein Spiegel der Gesellschaft, die Bandbreite von Einsicht und von ich möchte mich ändern bis hin von hey, ich bin noch gar nicht schuld, die ist genauso da wie bei jedem, der mit 40 durch die 30er-Zone fährt, wo auch der eine sagt, das war gar nicht gut und der andere sagt, boah, das war jetzt wirklich was, was doch völlig normal ist und wer ist denn zu Schaden gekommen? Also deswegen, ich glaube, da muss sich niemand draußen besser zurechnen. Wir gehen draußen genauso mit unserer Schuld um und streiten sie ab oder relativieren sie oder wollen sie einsehen. Also es zeigt ja schon, dass wir draußen auch alle mit diesem Thema Schuld jeden Tag zu tun haben. Und ähnlich ist es in Haft. Da gibt es Menschen, die wirklich das als Chance sehen, zu sagen, ich habe hier eine Auszeit verordnet bekommen von einem Jahr, von 5 Jahren. Ich nutze das jetzt. Und es gibt auch welche, da sind die anderen auch am Ende der 5 Jahre immer noch schuld.
Wie haben Sie das so erlebt? Wie gut klappt es, dass die Menschen auch wirklich wieder in die Gesellschaft zurückfinden, dass Resozialisierung funktioniert?
Wenn, also wir haben gerade den Bereich, und das ist ja oft so auch so dieser Fokus der Gewalt oder auch der Sexualstraftäter, da wird ja auch in Haft im Vergleich zum normalen Straftäter wahnsinnig viel getan. Gibt es sozialtherapeutische Abteilungen, die werden sehr engmaschig auch unterstützt durch SozialarbeiterInnen, PsychologInnen. Ich denke, da gelingt uns das sehr gut. Bei den anderen Menschen, wo einfach auch die Ressourcen während der Haft fehlen, ich glaube, es ist auch noch zu dem, wie vorhin erwähnt, ein Riesenbereich, es sind auch die psychischen Erkrankungen, die eine große Rolle spielen. Der Großteil der Gefangenen hat keine intensive Betreuung in diesem Bereich. Und deswegen beobachten wir eben ganz oft diesen berühmten Drehtüreffekt. Das heißt, die Menschen sind bereit, an sich zu arbeiten, versuchen, an ihrer Suchterkrankung zu arbeiten, versuchen auch mit unserer Hilfe, sich auf die Entlassung vorzubereiten. Aber wenn sie dann wieder in prekäre Lebensverhältnisse entlassen werden, wenn sie dann wieder beim Jobcenter wochenlang auf ihre Leistungen warten müssen, dann ist es wahnsinnig schwierig, diesen Veränderungswunsch auch tatsächlich umsetzen zu können. Das Gefängnis kann nur dann oder JVA können nur dann die Menschen auch hilfreich unterstützen und das macht nur dann Sinn, wenn wir auch danach ihnen Mittel und auch Orte zur Verfügung stellen, an denen sie sich weiter stabilisieren können. Und daran fehlt es einfach.
Gibt es einen Satz, eine Message, die Sie an unsere Hörerinnen und Hörer richten können? Was wünschen Sie sich von denen oder was könnte jeder tun, auch um Ihre Arbeit zu unterstützen? Man kann ja auch mit Spenden Ihre Arbeit unterstützen.
Zum einen, also tatsächlich haben wir auch gerade auch Bereiche, zum Beispiel den Bereich der Haftvermeidung, wo es darum geht, eben zu verhindern, dass Menschen überhaupt in Haft kommen. Das heißt, es richtet sich an Menschen, die von Transferleistungen leben, die von Bürgergeld leben, zu einer Geldstrafe verurteilt wurden und diese eben nicht bezahlen können, wo wir mit großem Engagement versuchen, diese Menschen zu begleiten, dass sie diese Strafe abarbeiten können, also gemeinnützig arbeiten können, dass sie die in kleinen Raten zahlen können. Das sind Angebote, die sind wahnsinnig wichtig, weil sie eben verhindern, dass Menschen in Haft landen, die dort eigentlich auch nicht landen sollen. Das sind Angebote, die sehr schlecht finanziert sind. Das heißt, da sind wir immer auch auf Spenden und auf zusätzliche Unterstützung angewiesen. Wir sind dabei, auch ein Angebot für Angehörige zu entwickeln. Bei vielen inhaftierten Menschen ist nicht nur diese inhaftierte Person, sondern eben auch Kinder, oft auch Frauen eben betroffen, das mit zu unterstützen. Und ich glaube auch grundsätzlich als Bürgerinnen und Bürger diese Haltung, das zu haben. Es ist ein wichtiger Bereich und es ist uns wert, als Gesellschaft in diesen Bereich zu investieren.
Mehr auch drüber sprechen, so wie wir es jetzt tun, einfach das zum Thema machen. Was wäre Ihr dringendster Appell oder Ihr größter Wunsch an die Gesellschaft?
Also mein dringender Wunsch ist, dass die Gesellschaft immer im Blick hat, dass wir über Menschen reden, dass wir auch bei dem Begriff Gefangene und Häftlinge, dass wir immer über Menschen reden, über Mitmenschen unserer Gesellschaft, die jetzt in Haft sind, aber die für die Gesellschaft genauso eine Perspektive bieten, wenn man ihnen diese Perspektive gibt. Und zum Zweiten glaube ich, es ist wichtig für die Gesellschaft auch nie aus dem Blick zu verlieren, dass wir nicht den Gefangenen die Gefangene haben, sondern dass da immer auch Familien betroffen sind, dass da Kinder betroffen sind, dass da Traumatisierung auf einer ganz neuen Ebene, auf einer weiteren Ebene stattfindet, die es wieder aufzufangen gilt. Also deswegen Barmherzigkeit und eben diese Stigmatisierung gar nicht erst aufkommen zu lassen und vielleicht hier und da über einen eigenen Schatten zu springen und zu wissen, es ist wertvoll und für die Gesellschaft auch wertvoll, nicht nur für den einzelnen Gefangenen, der entlassen worden ist, dass diese Menschen eine zweite, eine dritte und vielleicht auch vierte, fünfte Chance bekommen, weil jeder Gefangene ist ein Gefangener zu viel, der in Haft ist. Der tut unserer Gesellschaft nicht gut. Das macht die Sache in der Regel nie besser.
Ein gutes Schlusswort. Wir sind am Ende jetzt angelangt. Das ist, glaube ich, hat jetzt jeder so ein bisschen auch vielleicht für sich im besten Fall mitgenommen, dass es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, dass jeder etwas dazu beitragen kann, dass die Menschen in Haft auch wieder nach der Haft Fuß fassen können und dass es wichtig ist und sich lohnt, die Hoffnung auch nicht aufzugeben. Ich danke Ihnen fürs Hiersein, für den Einblick, den Sie uns geben konnten. Wir verlinken auch zur Gefängnisseelsorge, zur Arbeit des KMFV in den Shownotes und da kann sich jeder auch noch mal genauer informieren. Ich sage Tschüss für heute, das war's bei Total Sozial.
Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom MKR.